Der Sous-Chef, oh, fuck. Der war böse.
Ja, es sind immer die Sous-Chefs.
Weiß ich noch ganz genau, einmal Sonntag war da immer die Hölle los. Da hatten wir so einen Rehschlegelbraten auf der Karte mit Preiselbeerpfirsich. Dann haben wir dann so einen Dosenpfirsich gehabt. Und ich habe dann diesen blöden Pfirsich vergessen. Dann ist mir das aufgefallen, nehme dann aus dem Kühlschrank so einen Pfirsich und lege auf den Teller. Und dann kommt der, merkt halt, dass das Kühlschrank kalt ist und dann batsch, gibt er mir
Ohrfeige.
Was für eine Ohrfeige. Wirklich? Alter, und das war so ein Tier.
Das wäre heute undenkbar.
Ich war 15, ne? Da sind wir gleich die Training runtergekommen und so, weil es mir peinlich war. Wer heutzutage sowas noch macht.
Vor allem beim 15-Jährigen.
Also, das ist, nee. Früher war das halt so. Mein Gott, was willst du machen? Die Zeiten waren so. Aber wichtig ist, dass du daraus lernst. Dass du sagst, okay, schau mal, er hat das damals mit dir gemacht, dass du sowas nie mit deinen Angestellten machst. Auch nicht anschreist, auch nicht irgendwie versuchst, die, keine Ahnung, zu beleidigen und so. Und das muss ja alles ja nicht sein.
Aber hast du das zu Hause erzählt?
Nee. Ja, ich habe das nicht so ausgedacht.
Pott mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was-Los-Digger-Hausmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pott mit Ei, dem Food-Podcast von Brot mit Ei. Heute zu Gast ist Fernsehkoch, Gastronom und Autor Ali Güngemüş. Ali kam in jungen Jahren nach Deutschland, ohne auch nur ein Wort Deutsch zu sprechen oder zu verstehen. Nach seinem Schulabschluss entschloss er sich, gegen den Wunsch der Eltern zu, das Kochhandwerk zu erlernen und bekam als erster türkischstämmiger Mensch einen Michelin-Stern verliehen. Heute gehört er zu den bekanntesten deutschen Köchen, ist regelmäßig Juror bei der Küchenschlacht oder The Taste, bereist mit Frank Rosin und Alexander Kumpner die USA oder tritt in spannenden Herausforderungen gegen Melzer und Hensler an. Wie er zu dem gekommen ist, was er heute macht, was für ihn das Schwierigste dabei war und was ihn heute am meisten begeistert, hört ihr jetzt von Ali Güngemüş direkt. Also viel Spaß mit der neuen Folge Pott mit Ei. Wie schmeckt das Leben da draußen, ihr lieben Leute? Heute haben wir einen ganz besonderen Menschen hier zu Gast. Ali Güngemüş, willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich schon lange auf dieses Treffen.
Ich freue mich auch.
Von wo kommt ihr gerade?
Aus München.
Ihr seid heute angereist?
Heute angereist, zwei Termine vorher gehabt, aber das Wichtigste kommt immer. So. Das Beste kommt immer zum Schluss.
Das bin ich.
Brot und Ei.
Ach, hör doch auf. Du, ich muss gleich mal direkt eine Ansage machen. Also ich weiß genau, ihr werdet es genauso vermissen wie ich. Ich wollte hier immer essen im Podcast, das habe ich von Anfang an gesagt. Aber die Problematik ist die, wir haben jetzt hier vier Teaser von Inni von dem MyClock hier mit einem riesengroßen Sandwich in der Hand. Wie steht sie denn jetzt da, die arme Frau? Das können wir nicht mehr machen. Deswegen habe ich gesagt, und ich weiß, ihr werdet das vermissen, diese wundervollen, schmatzenden Geräusche hier beim Podcast. Wir machen jetzt nur noch Mäse. Wir machen, habe ich das richtig ausgesprochen?
Mäse, perfekt.
Wir machen nur noch Tapas. Wir machen nur noch Feschbarplatten. Irgendwas, wo man zulangen kann. Und deswegen würde ich sagen, Ali, ich habe heute nur gefrühstückt. Bitte greif einfach zu, wenn du irgendwas haben willst. Wir haben hier bei Akko Grill Embedding bestellt. Es ist schwierig mit Pommes und Lieferdiensten. Ich sag, ja, es ist schwierig.
Ist hier alles frittiert.
Ja, das
egal,
stimmt.
Egal.
Aber du
langst. Hauptsache, es ist günstig.
Das hast du jetzt gesagt. Nicht der Deutsche in diesem Fall. Das kommt von dir. Wie ernährst du dich denn eigentlich? Ich habe jetzt hier einfach mal wild bestellt. Und ich möchte jetzt auch gar nicht übergriffig sein mit, ich habe jetzt hier viel Pommes und sowas bestellt.
Also wie ernähre ich mich normal? Also im Moment ist es so, dass ich mit meiner Freundin Anna, dass wir beschlossen haben, seit 2 Monaten, dass wir Fisch und Gemüse essen. Mhm. Also vegetarisch und Fisch. Auf Fleisch momentan verzichten. Und
komplett?
Ganz ehrlich, ja, momentan schon. Wir wollten es eigentlich nur einen Monat austesten, aber ausprobieren. Und jetzt sind es daraus fast 2 Monate geworden. Und ich sage dir ganz ehrlich, mir fehlt gar kein Fleisch. Mhm. Ich muss natürlich zwischendurch probieren, wenn ich im Kochshow bin und so weiter.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, natürlich. Aber im Restaurant oder zu Hause gibt es momentan kein Fleisch.
Ach guck, ich meine, das ist ja gerade zu bescheiden, dass du sagst, ich bin jetzt aus München angereist, weil eigentlich warst du ja gerade rund um die Welt unterwegs. Du kommst ja eigentlich gerade aus den Staaten. Du warst ja unterwegs mit der Gang. Du bist ja eigentlich überall ständig. Und wenn du in den Staaten bist, dann ist natürlich vegetarisch nicht ganz so
mau.
Einfach, oder?
Sehr mau. Und wenn du mal vegetarisch isst, das ist schweineteuer. Aber in erster Linie, wenn du in den USA bist, Fleisch. Und es ist ja auch erschreckend, wie viel Fleisch die dort konsumieren. Das ist nicht normal. Also ich sag mal so, wenn du im Restaurant bist, in einem normalen zum Barbecue-Laden oder in so einer Chicken-Frittenbude da kriegst du unter 500 Gramm, ist das für die gar nichts. Es ist zu viel Fleisch und dann landet auch viel auf dem, er hat viel im Müll. Selbst zum Beispiel in New York, im Cuts Delis, kennst du, oder?
Die hat so Pastrami.
Boah, wie viel Pastrami da drinnen ist.
Ich war noch nicht Fleisch. Da, ich habe schon Videos gesehen.
So eine Schicht, das ist zu viel, also für mich ist es zu viel. Ja. Ja. Ich sage immer, Fleisch kann man essen. Ich sage ja, jeder soll machen, was er will. Und wenn dann Fleisch, gutes Fleisch und es muss gar nicht so viel sein. Weißt du, du bist Koch, ich bin Koch, wir haben gelernt, immer Steak muss 200 Gramm haben, mindestens, oder 250 Gramm haben. Warum?
Das sind die klassischen Einheiten.
Ja, richtig, aber man kann das doch sagen, okay, 150 Gramm reicht doch auch.
Das ist vollkommen richtig, aber dann bist du hier im falschen Land. Naja, guck mal hier, es gibt, muss man ganz ehrlich sagen, also die Deutschen haben ja nicht nur 5 Geschmäcker, die haben ja noch 2 weitere, das wissen ja die wenigsten. Die haben viel und billig. Das kommt noch oben drauf und ich muss sagen, es ist ein leichter Wandel da.
Ja.
Eigentlich schon seitdem, ich glaube, es war früher noch viel, viel schlimmer, aber seitdem Italiener, Türken, Griechen von außen Input kommt, glaube ich, ist die Küche nicht mehr ganz so deftig. Und jetzt zuletzt Levante-Küche, ne? Also ich muss sagen, hier in Berlin hast du mit Hummus und mit vielen israelischen Restaurants, die hier aufmachen, hast du nochmal einen anderen Input, vor allem in Richtung vegetarisch.
Absolut. Ja, aber das hat auch, klar, spielen auch die Medien eine Rolle, so Social Media auch und Medien auch wir Köche zum Beispiel. Wir predigen das Ganze die ganze Zeit eigentlich. Ich sehe das auch bei mir, wenn ich zum Beispiel bei der Küchenschlacht eingeladen werde.
Ja.
Oft ist es mittlerweile so, dass die mittwochs immer vegetarisch kochen. Früher gab es das gar nicht. Ja. Und das zeigt ja auch zum Beispiel, dass die Medien da in der Richtung auch sehr stark, sage ich jetzt mal, mitmachen, mitspielen. Die sagen ja auch immer wieder weniger Fleisch essen, wenn dann Fleisch, gutes Fleisch und so weiter. Aber grundsätzlich finde ich immer, weißt du, wenn du das alles in Maßen zu dir nimmst, kannst auch mal 200 oder 250 Gramm Fleisch zu dir nehmen, ist alles in Ordnung. Aber wenn du, jeden Tag ist halt blöd, mach halt dann einmal die Woche oder alle 2 Wochen dafür, gib halt, keine Ahnung, gutes, viel Geld aus oder halt dementsprechend halt, ist auch wichtig, ich sehe immer dieses Thema artgerechte Tierhaltung und dass es den Tieren auch vorher ein gutes Leben hatten, dass es ihnen vorher auch gut geht und so weiter. Wenn du auf sowas achtest und weniger Fleisch konsumierst, ist doch in Ordnung. Es soll ja nicht so sein, dass man jemandem was verbieten will oder soll. Aber einfach ein Bewusstsein so ein bisschen erwecken, dass die Leute einfach mal ein bisschen bewusster Fleisch essen. Und wenn dann halt gutes Fleisch und ein bisschen weniger Fleisch, weniger meine ich ja mit weniger oft, dann ist es doch alles in Ordnung.
Ich glaube, es entwickelt sich auch in diese Richtung. Also
ja, vor allem trotzdem, es wird trotzdem, es ist ja prozentual, es ist trotzdem nicht so viel.
Ja.
Was meinst du, wie viele Veganer wir in Deutschland haben?
Also ich würde sagen, hier noch mehr als in vielen anderen Ländern, aber ich sag mal unter 5%.
Ja,
ist so?
Ja, ist wirklich unter 5%. Ja, ich glaube 4% oder so.
Ja.
Und selbst vegetarisch ist gar nicht so viel. Vegetarisch sind wir, glaube ich, bei 15%.
Die sind nur laut. Die melden sich nur viel.
Alles in Ordnung. Aber ich habe zum Beispiel auch bei mir im Restaurant, im Hauptrestaurant, haben wir auch 2 Menüs. Einmal ist das komplett vegetarisches Menü und das andere nicht. Somit haben die Gäste die Möglichkeit, auch sich vegetarisch komplett, sage ich mal, so ein Menü zu sich zu nehmen. Und gestern habe ich zum Beispiel einen Vierertisch gehabt. Eine Familie und 2 haben das Chefsmenü gegessen, also bestellt, weiß Fisch und Fleisch dabei. Und der Vater von denen, der war so 70, der hat sich das vegetarische Menü bestellt. Da habe ich gesagt, was? Haben wir wirklich nochmal gefragt, wirklich vegetarisch? Ja, ja. Nein, aber das ist, komm. Nein, aber früher war das ja so, dass eigentlich die Männer, die Frauen haben ja eigentlich eher sich vegetarisch ernährt oder Gerichte bestellt und die Männer eher nicht. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass auch viele Männer sich vegetarisch ernähren. Das finde ich gut.
Vermutlich auf Anraten des Kardiologen, schätze ich mal, dass man dann einfach sagt, ey, ein bisschen weniger. Ja. Aber ihr seid doch viel unterwegs. Ist das denn dann so einfach, diese Ernährung einzuhalten?
Ja, also wenn wir jetzt unterwegs sind, dann suchen wir reden immer vorher, auf was wir Lust haben, und dann suchen wir die Restaurants schon gezielt aus.
Mhm.
Also ich überlasse das nicht dem Zufall sozusagen, nicht dem Zufall, weil Ernährung ist wahnsinnig, ich bin natürlich Koch und Gastronom, aber ich will mich ja auch gesund ernähren.
Ja.
Ich will ja, ich sage immer wieder, wer nicht früh genug, sage ich jetzt mal, in Essen und auch in gute Ernährung, das meist weg, aber in gute Ernährung und Sport investiert das Geld im Alter in Medikamente. Und da ist schon was Wahres dran, ich sag's dir.
Absolut.
Also sich gut ernähren, klar gehört auch ausreichend Schlaf dazu, aber das ist bei mir ein bisschen schwierig, aber sich gut ernähren und Sport machen, das ist schon, also wenn du das beibehältst, bist du schon auf der richtigen Seite.
Du, Ali, ich habe jetzt mal versucht, einen Rundumschlag zu finden von dir.
Ja.
Was du alles machst, beziehungsweise muss man da eher fragen, was machst du eigentlich nicht?
Nicht, das ist scheiße. Ja, das ist nicht schön.
Also, du bist Gastronom, du bist Moderator, du bist Autor. Du hast, also du bist ja bei verschiedenen Shows als Gastjuror dabei. Du warst auch schon bei Kitchen Impossible. Du warst bei einer guten Freundin, bei Zora, die jetzt mittlerweile die Küchenschlacht moderiert, bist du ja auch oft zu Gast. Und jetzt habe ich gesehen, du hast aber auch noch ganz bodenständig natürlich so ein paar Restaurants miteröffnet im Osten von Afrika auf einer kleinen Inselgruppe.
Woher weißt du das?
Vielleicht kennen diese Inselgruppen die einen oder anderen. Ist nicht so schön. Sagen wir, wie es ist. Ne? Ja. Karten auf dem Tisch.
Ja. Aber das habe ich nur eine Saison gemacht. Da habe ich nur ein Angebot bekommen. Die haben mich gefragt, ob ich mal die Speisekarte überarbeiten kann. Und da bin ich mit meiner Freundin hingefahren und haben da ein bisschen so eine Woche dort mitgeholfen.
Ach so.
Ja, und dann bin ich da raus. Das geht gar nicht, du kannst gar nicht. Also ganz ehrlich, deswegen war auch so, warum ich das Hamburger Restaurant abgegeben habe. Du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, das geht nicht. Ich habe 3 Jahre lang 2 Restaurants gehabt, also eins in Hamburg und eins in München. Ich bin alle 3 Tage hin und her gereist, 3 Tage München, 3 Tage Hamburg. Ich bin verrückt geworden, ich bin wirklich verrückt geworden. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Aber das hat mich gar nicht so gestresst. Am meisten Zeit, Kraft, Geld und Energie, ja, hat mich das Personal gekostet. Wahnsinn, ich bin verrückt geworden.
Warum?
Ja, das war einfach zu, weiß ich, immer ständig wollten die was, ständig hast du immer Unruhe gehabt in der Mannschaft, ständig kam ein Neuer dazu, einer ging wieder. Du hast, weißt du, es war so, ich habe dazwischen seit fast 40 Angestellte gehabt und das ist viel. Ne? Und dann bist du in München, da kommt einer, Chef, haben Sie mal 5 Minuten, dann weißt du ganz genau, der kündigt. Und dann bist du in Hamburg, Chef, haben Sie mal 5 Minuten und dann musst du wieder jemand neu suchen, einlernen, einarbeiten, positiv auf den einreden und hoffen, dass der auch dann bleibt. Früher war das so, wir können es vielleicht auch, früher war einer gekommen und hat gesagt, ja Chef, haben Sie mal 5 Minuten, dann wusstest du, ja, der will ein bisschen mehr Geld haben.
Ja.
Ja? Jetzt mittlerweile ist es so, wenn einer kommt und sagt, Chef, haben Sie mal 5 Minuten, dann sage ich, hoffentlich will er mehr Geld haben.
So ein bisschen, wenn die Freundin kommt und sagt, hey, wir müssen mal reden. Der weiß eigentlich schon, was ansteht, ne?
Oh, wenn schon so weit ist, dann ist es schon zu spät.
Naja, gut, ich habe noch zu einer, also ja. Ich bin ja maximal 2 Jahre jünger als du oder so.
Und da habe ich noch zu knackig.
Du 29, oder?
Also gestern habe ich meinen 29. gefeiert.
Siehste, deswegen bin ich wahrscheinlich zu einer anderen Zeit in die Kochbranche eingestiegen. Aber von dir würde ich gerne mal wissen, wie alles angefangen hat. Weil du bist ja nicht in Deutschland geboren.
Nee, ich bin nicht in Deutschland geboren, ich bin mit 10 nach Deutschland und mit 14 war ich fertig mit der Schule und dann musste ich ja irgendwas ja machen. Ne? Und damals hing ich so am Nachmittag halt nach der Schule in so einem Freizeitheim rum und haben wir auch ein bisschen getanzt, ein bisschen Musik gemacht und so. Und da gab es einen Seppi, der Josef. Ne?
Moment, also ganz kurz, du bist, ich habe es irgendwo gesehen, du bist wirklich aus Zentral-Türkei, eher so Richtung Osten, genau. Bist du nach Bayern gekommen?
Ich bin ein Ossi. Ja, direkt nach München, ja.
Hm.
Nach München und...
Ohne eine Vokabel Deutsch?
Kein Wort Deutsch gesprochen.
Deine Eltern?
Auch nicht. Nur ein bisschen Papa, ein bisschen gebrochen. Mama auch nicht.
Knackig im Bayern,
ja,
oder?
Ja, ja, das ist schon... Naja, aber weißt du, 10 war noch so ein super Alter, wo du noch, sag ich jetzt mal, noch...
Aufnahmefähig bist.
Ja, aufnahmefähig bist. Also wenn du, meine Geschwister zum Beispiel, die Schwester, die war 14, bei der merkt man das schon, ne? Das war für sie schon zu spät.
Wirklich?
Ja.
Woran merkt man das?
Sie ist natürlich mehr in dieser türkischen Community, da war ich ja selten drinnen. Und du musst natürlich schon, ich habe ja kaum türkische Freunde, eigentlich sehr wenige, und ich war immer schnell unter den Deutschen, also ich habe immer deutsche Freunde gehabt, auch in der Arbeit und so. Ich war wenig in der türkischen Community und da musst du natürlich auch mitmachen, mitkämpfen und so weiter. Dann lernst du es auch schneller, ja.
Naja, und darunter war halt auch Seppi, klar.
Der Seppi, ja. Der Seppi,
wie soll er sonst heißen?
Der Seppi hat schon im Rosengarten, der war, glaube ich, im 2. Lehrjahr, hat schon angefangen dort zu lernen. Und dann sagt er zu mir, du, wir suchen Azubis, hast du nicht Lust bei uns deine Lehre zu machen? Mhm. Dann sage ich, ja, komm, Seppi, was soll ich denn? Ich bin jetzt 14, ich weiß es nicht, was ich noch mache. Dann sagt er, komm doch mal, schau dir das mal an und es macht auch Spaß. Dann habe ich gesagt, okay, ich komm mal vorbei. Mhm. Dann bin ich hingegangen, habe mir das angeschaut. Der Küchenchef war selber jung, 24, und das Restaurant, also es ist einfach ein bayerisches Wirtshaus. Aber wir haben gut gekocht. Also wir waren, weißt du, so mittlerweile ist es ja ein bisschen, hat sich die Qualität ja nicht verbessert, sondern eher, ja, an Mangel an Personal ist es eher ein bisschen, ne, man nimmt ja sehr viele Convenience-Produkte, aber wir haben damals alles selber gemacht. Wir haben die Basis, weißt du, sag mal, die Soßen richtig, den ganzen Ansatz richtig gelernt, Fisch, wie man richtig Fisch filetiert, Fleisch auslöst und so, alles richtig von der Pike auf richtig gut gelernt. Aber wir waren jetzt kein Shishi-Restaurant, ne, also Edelprodukte wie Kaviar, Trüffel, Hummer, sowas hatten wir nicht, ne, Wiener Schnitzel. Aber dann hast du gelernt, wenn man anständiges Wiener Schnitzel macht. Solche Sachen haben wir gelernt.
Ja, Hammer.
Ja. Und dann war der Küchenchef, der war mir sehr sympathisch. Dann habe ich gesagt, okay, komm, dann. Ich habe mir überhaupt gar. Hast du dir Informationen früher geholt, irgendwie über den Beruf Koch? Hast du das gemacht?
Das war für mich sehr mystisch, weil man hat ja einen Koch nie gesehen. Weil Köche leben ja zum anderen Tag-Nacht-Rhythmus wie normale Menschen, oder? Und ich fand es sehr, sehr sexy und sehr cool, weil ich habe die nie gesehen. Und ich weiß noch, ich habe mich damals in der Villa Kennedy vorgestellt und ich war ja, das war meine zweite Ausbildung. Und ich habe dort, ich war dort vorgestellt und dann war die Frage, was haben wir denn für eine Küche hier? Und ich habe halt vorher auf Wikipedia das Ganze recherchiert und Roquefort hat den Sitz in Großbritannien. Man hätte natürlich darauf kommen können, dass Roqueforte also offensichtlich Italiener ist. Und ich habe gesagt, das ist eine britische Küche hier. Aber offensichtlich hat ihn so nötig, dass er dann trotzdem gesagt hat, komm, wir probieren es mal mit dir. Und dann bin ich 3 Monate vor der Ausbildung hingekommen zum Probearbeiten, bin auch da geblieben. Und das hat mich, es hat mich verzaubert, weil wenn du da hinkommst, ich wurde in die Patty gesteckt und wenn du da irgendwo anfängst und bist in einer großen Hotelküche, dann steckt dir ja jeder links
rein. Patty ist Patisserie, ne?
Das wissen die Leute mittlerweile, na klar, die sind doch wohl erzogen.
Deine Chance wissen das.
Und du kriegst immer von links und rechts das in die Backe gesteckt eigentlich. So, hier, probier mal das, probier mal jenes und solches. Und da hat mir der Patissier ein Stück Cheesecake in den Mund gesteckt. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen so guten Käsekuchen gegessen. New York Cheesecake. Und ich hatte Gänsehaut. Also wirklich, es war der Wahnsinn. Und ich kannte ja nur den Käsekuchen meiner Mutter. Und die war eigentlich, also die ist eine gute Bäckerin.
Die war schon super wahrscheinlich.
Aber
oder?
Dieser Käsekuchen, also das hätte ich jedem erzählen können, hätte mir keiner geglaubt. Der kommt aber jetzt raus, ist jetzt im neuen Kochbuch mit dabei und vom DK-Verlag logischerweise. Also wenn ihr Lust habt, bald gibt es das Kochbuch, der Käsekuchen ist drin. hast du sowas gehabt, was dich so voll verzaubert hat, wo du dachtest, ey, das kenne ich ja noch gar nicht?
Ja gut, aber ich habe gar keinen Probetag gemacht. Ich habe mich vorgestellt und habe gesagt, ja, fang an. Dann habe ich gesagt, okay, September fange ich an, dann bin ich hin und habe mich ganz normal, ich habe mir keine Informationen vorher geholt, da gab es auch kein Internet und so weiter, Handy auch sowieso nicht. Und dann, ich bin einfach so rein. Und dann war das so, gleich in der ersten Woche hat es mir Spaß gemacht. Ich habe als erstes gelernt, das weiß ich noch, musste ich Tomatensalat machen. Ey, ganz primitiv, ne? So Tomaten einfach in so runde Scheiben geschnitten, auf so ein Blech, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Rote Zwiebel, genau, rote Zwiebel oben drüber gestreut. Und dann hatten wir ein Hausdressing. Da haben wir einfach ein Hausdressing genommen, oben drüber und das war unser Tomatensalat.
Ja, aber hey, das ist so ist es.
Ja, aber ich habe gemerkt, es macht mir Spaß und dann habe ich gesagt, okay, es hat mir immer mehr Spaß gemacht. Also ich habe sofort gemerkt, das ist meins und habe ich das durchgezogen. Aber die Lehrzeit war nicht jetzt irgendwie, es war kein Zuckerschlecken. Ne?
Ich hatte 24, ich glaube, der war jetzt nicht so knochenhart, oder?
Was?
Mit 24 der Küchenchef? Oder war der besonders hart?
Der war lieb.
Okay.
Aber der war meistens im Büro und hat sich um die ganzen Kalkulationen. Der Souschef, der war böse.
Ja, es sind immer die Souschefs.
Der war so hart. Der war so hart. Weiß ich noch ganz genau. Einmal Sonntag war da immer die Hölle los. Da hatten wir so einen Rehschlegelbraten, also Rehbraten auf der Karte, mit Pfirsich, Preiselbeerpfirsich. Dann haben wir dann da hatten wir halt dann Winterdosenpfirsich gehabt und hast halt dann Preiselbeermarmelade reingefüllt. Und dann holt er sich ein Bier während dem Service, kommt und ich habe dann diesen blöden Pfirsich vergessen. Dann ist mir das aufgefallen, mache ich die Schublade auf, nehme dann aus dem Kühlschrank so ein Pfirsich und lege auf den Teller. Keine Ahnung warum. Dann kommt der,
fasst ihn an, merkt er, dass Kühlschrank kalt ist.
Fasst es an und sie merkt halt, dass es Kühlschrank kalt ist und dann batsch, gibt er mir
Ohrfeige.
Was für eine Ohrfeige.
Wirklich?
Alter, und das war so ein Tier.
Das wäre heute undenkbar, ne? Aber war es damals noch gängig?
Boah, da habe ich, ich war 15, ne? Da sind wir gleich die Training runtergekommen und so, weil es mir peinlich war. Ja, aber das war natürlich nicht schön, muss man auch sagen. Also heutzutage ist das, also wer heutzutage sowas noch macht.
Vor allem beim 15-Jährigen.
Also ist, nee. Früher war das halt so, mein Gott, was willst du machen? Die Zeiten waren so, aber wichtig ist, dass du daraus lernst, dass du sagst, okay, schau mal, er hat das damals mit ihm gemacht, dass du sowas nie mit irgendwie mit deinen Angestellten machst, auch nicht anschreist, auch nicht irgendwie versuchst, die, keine Ahnung, zu beleidigen und so. Und das muss ja alles ja nicht sein, meiner Meinung nach.
Das ist auch ein Ding, Beleidigung.
Da gibt es ja immer wieder, gab es immer in der Küche, oder?
Das stimmt.
Du Depp, du Idiot.
Ja, das rutscht dann schon sehr, sehr schnell raus. Aber hast du das zu Hause erzählt?
Nee. Ja, ich habe das nicht zu Hause erzählt.
Was wollten denn deine Eltern? Wollten die, dass du Koch wirst?
Wow. Nee, eigentlich war das so, dass meine Eltern sind sehr liberal. Wir haben eigentlich immer gesagt, wenn es geht, sollen wir studieren und die Schule weitermachen. Aber wir wissen auch Bescheid, dass wir halt dann sehr spät nach Deutschland gekommen sind. Mal aus Mangel an Deutschkenntnissen kann das, also wenn es schwer ist, verstehen sie es, aber wir sollen zumindest eine Ausbildung machen.
Ja.
Eine abgeschlossene Lehre, jetzt habe ich es. Da wollten die natürlich schon, dass ich eher so in die typischen Männerberufe, weißt du, Elektriker, Maler, Lackierer und was es halt noch so gibt.
Mega, der Männerberuf.
Ja, aber Koch ist ja nicht so hoch angesehen, damals nicht so hoch angesehen worden von in der türkischen Community, auch in der Türkei und so weiter nicht. Also ich glaube, dass mein Vater schon ein bisschen so Probleme hat, zu sagen, dass sein Sohn Koch wird.
Wirklich?
Ja, glaub schon. Er war jetzt nicht so stolz drauf. Aber später, als er dann später gemerkt hat, dass ich mich da reinhänge, dass es mir Spaß macht, ab und zu habe ich dann auch sonntags zu Hause ein paar Sachen gemacht. Mhm. Und das hat ihn schon dann beeindruckt. Aber ich würde mal sagen, so vielleicht 10 Jahre später, erst dann hat er es gecheckt. Also es gibt Küche und Küche, Essen und Essen, Kochen. Ne?
Aber auch in der türkischen Küche sind es doch eher Männer, die kochen. Also im Restaurant.
Im Restaurant sind es, aber die sagen, okay, das sind irgendwelche Männer, die dann im Restaurant kochen, aber zu Hause haben immer die Frauen gekocht. In der türkischen Community war ja der Beruf Koch ja, komm, das ist doch bei uns, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war das früher so, ich bin ja vielleicht ein bisschen älter als du, wenn wir dann irgendwie nach dem Service Freitag oder Samstag im Club waren mit 18, 19 und irgendwelche Mädels angesprochen haben und du dann mit ihnen gesprochen hast und die haben gesagt, ja, was machst du? Und du hast gesagt, du bist Koch. Dann haben sie sich da umgedreht und sind weggelaufen.
Das war bei mir schon.
Früher war das so.
Das war bei mir genau ganz umgedreht.
Echt?
Ja, aber du hast auch zu einer Zeit genannt, da war der Fernsehkoch noch nicht so da.
Genau, das war nicht so.
Und der wurde so sexualisiert, dieser Beruf,
dass,
also so sehe ich das. Also das hat bei mir beim Online-Dating sehr geholfen, beispielsweise da reinzuschreiben, ich bin Koch. Also meine Freundin hat mir geschrieben, von dir würde ich mich gerne mal bekochen lassen. Und das hat funktioniert.
Ja, weil der Beruf Koch, oder der Koch ist jetzt hat einen anderen Standing bekommen. Ja?
Absolut.
Früher war das klassische Bild vom Koch, dicker Bauch, Kochmütze, Oberlippenbart.
Ja.
Ja, da hat der Lava auch immer groß mitgemacht.
Grüße
mit seinem Oberlippenbart. Liebe Grüße, Johann. Aber früher war das so. Und dann ist es später durch diese ganzen Fernsehshows und so weiter, oder Küchenshows und so weiter, was es angeht, hat das Kochen mittlerweile sind die Köche Superstars immer. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ne? Eigentlich ist es gut, das ist super für unseren Beruf.
Absolut.
Super.
Also ist voll.
Und ich habe letztens, so ein Ding gelesen, haben sie so eine Umfrage gemacht, welche Männerberufe, oder nee, warte mal, welche Uniformen von Männerberufen Frauen anziehen finden.
Monster.
Erste Stelle?
Koch?
Erste Stelle?
Nein. Polizei.
Erste Stelle Pilot. Ja, war ja klar.
Verdammt, ja,
zweite? Klar. Stelle zwei?
Arzt.
Nee, Kapitän. Also Schiffskapitän.
Das ist ja fast das Gleiche.
Ja, ja. Dritte Stelle? Koch.
Wirklich?
Kochjacke, ja, wirklich.
Vor dem Doktor?
Ja, ich sag, Doktor, hallo, das ist nur ein Kittel. Koch, wenn du eine schöne Kochjacke anziehst und gepflegt bist. Und das ist schon anziehend für viele Frauen.
Ja.
Auch für die Anna, für meine Partnerin, ne?
Da lag ich.
Gerne.
Der wird gezwinkert, echt? Denn sie ist nämlich mit dem Arm.
Fällt dir doch. Du sagst doch immer, zieh deine Kochjacke an, das steht dir so gut.
Zu Hause privat?
Da ist aber nur Kochjacke.
Ich frage jetzt ehrlich, kocht Ali viel zu Hause? Gar nicht?
Na, hör auf jetzt.
Wer kocht zu Hause? Sie sagt nein übrigens. Man geht gerne essen.
Ja, ja. Aber weißt du warum?
Vom Kochen einfach dann die Schnauze voll.
Ja,
das
weil
das Privatleben ja. dann auch einfach.
Ja, aber es ist natürlich auch so, zu Hause ist so ein bisschen, weißt du, ich will einfach auch abschalten. Das hat auch damit was zu tun. Ich will da dann, das versteht manchmal meine Freundin da ein bisschen anders, aber ich will ja rausgehen, ich will mich, dass jemand sich um uns kümmert, uns bedient, ich will einen schönen Wein trinken, ich will auch einfach mal Tapetenwechsel haben. Klar kann ich jeden Tag zu Hause kochen, wenn ich will, ja. Aber manchmal ist es auch so, keine Ahnung.
Ihr wohnt in München? Dann habe ich eine schöne Kategorie für euch und die heißt
München für alle.
Und die heißt
Füllerei mit Ei.
Und bei der Kategorie möchte ich ganz gerne 3 Foodspots von dir wissen. Foodspots. In München. Wo geht ihr essen?
Atlantikfisch.
Mhm, das ist am Viktualienmarkt.
Richtig.
Jawohl.
Keko. Türkisch.
Mhm.
Und das dritte ist seit neuestem Krutai. Das macht so ein thailändisches Streetfood.
Ist aber alles recht bodenständig.
Ja, klar, was hast du gedacht?
Tantris. Schreiberei.
Ah, oh, nee. Ja, das machen wir auch mal, aber ja. Nicht jetzt. Also so, jetzt sagen wir mal so, wenn wir woanders sind, wenn wir irgendwie außerhalb von Deutschland sind, da gehen wir schon, versuchen wir schon auch mal so richtig Fine Dining zu den 2-3 Sterne-Köchen zu gehen, ja. In Paris oder in Istanbul waren wir zum Beispiel letztes Jahr war das, im Mikla oder auch in Paris, wenn wir da unterwegs sind. Da versuche ich, war mal im Atelier vom Joël Robuchon, dabei, da möchte ich auch mal was anderes sehen.
Ja, ja? Verstehe ich.
Aber wir waren auch in Pantres letztens, also es geht schon. Aber kannst ja nicht, meistens sagen wir spontan, haben wir Lust heute Abend essen zu gehen, dann sagst du, ja, sag, komm, lass uns entspannt irgendwo hingehen.
Auch wegen Reservieren und so, wobei man kennt sich ja mittlerweile untereinander, dann schreibt man halt mal kurz eine kleine Telegram-Nachricht hin und her und dann morgen, ist man doch drin im Laden.
Ja, morgens sind wir im Duck, dann habe ich ihm geschrieben, habe ich geschaut, im Internet hat er nichts mehr frei gehabt und dann habe ich ihm geschrieben, hat er gesagt, ja, kriegen wir schon hin, aber mache ich ja auch.
Rio-Teil?
Ja.
Ja, das gut, wird euch Spaß machen auf jeden Fall.
Ja, glaube ich auch.
Der Fisch ist, glaube ich, in Berlin der beste Fisch, den du kriegen kannst, aber wir haben auch keinen guten Fisch in Berlin. Also ist sehr, sehr schwer. Muss man. Ja, es ist leider so. Es ist schwierig, hier an guten Fisch zu kommen. Wenn du jetzt an deine Heimat denkst, hast du noch so ein Gericht aus deiner Kindheit, was dir sofort einfällt, was so super emotionalisiert ist?
Das sind eigentlich nur 2 Gerichte, sage ich jetzt mal. Mama hat einmal so mega geilen Kartoffelstampf gemacht, ganz einfach, ganz simpel, selbstgemachte Butter.
In der Türkei?
Ja. Es ist wirklich Kartoffelstampf mit ein bisschen so Tomatenmark, Petersilie, ganz wenig. Kreuzkümmel hat sie reingegeben und fertig. Und dann haben wir das mit Fladenbrot gegessen. Und das zweite war, weiß ich noch, 2-mal in der Woche hat Mama immer so ein Fladenbrot gebacken. Und dann bin ich im Garten, im Sommer ist was so geil.
So ein Jufka?
Ja, ja, so ein Jufka. Ja. Ja. Und dann bin ich dann einfach in unseren Gemüsegarten, Tomaten gepflückt.
Ja.
Nur abgewaschen. Geviertelt, bisschen Salz drauf, Fladenbrot, also Jufka-Brot dazu und selbstgemachten Ayran. Ich sag's dir, das sind die einfachen Sachen, wenn die gut sind, das sind die besten Sachen.
Selbstgemachter Ayran?
Ja, Joghurt haben wir ja selber gemacht.
Ja.
Und dann brauchst du nur ein bisschen.
Moment, habt ihr auch Tiere gehabt?
Wir haben auch Tiere gehabt, ja. Wir haben Kühe gehabt, Ziegen gehabt und Schafe. Habt ihr auf dem
Bauernhof gelebt? Also,
wir hatten ein paar Tiere, ja. Ja, ja.
Habt ihr jetzt. Das hast du alles hinter, das habt ihr alles hinter euch.
Das haben wir nicht, gar nicht mehr, keine Tiere mehr. Du, das ist viel Arbeit. Mama hat sehr viel gearbeitet. Mein Papa war ja in Deutschland und meine Mutter war ja alleine mit uns unten.
Ach so.
Ja, ja.
Das heißt, er ist rübergegangen, hat hier schon gearbeitet.
Genau.
Und ihr wart noch drüben.
Wir waren noch drüben, er ist 66 nach Deutschland, 1966 und wir sind 86 sind wir dazu gekommen. Und er hatte ja eigentlich 20 Jahre schön Single-Leben gehabt. Ne? Mhm. Lief alles.
Mhm. wer ist wir? Wie viele seid ihr?
Wir sind zu siebt damals, ich und meine 5 Geschwister und ich und der letzte goldene Schuss ist noch in Deutschland auf die Welt gekommen.
Ah ja. Mhm. ich kann es mir gerade, also dass man das klingt so nach Bilderbuch, so wie ein nie enden wollendes Märchen da drüben, dass man quasi als Kind schon rausgeht, pflückt sich eine Tomate, Salz. Jufka.
Naja, wir haben auf dem Dorf gelebt, ne? Da hast du ja auch nicht so viele Möglichkeiten, ne? Ab und zu Fußball
gespielt. Normal,
ja, und dann bist du halt in den Garten und Hunger hast, musst du dich ja selber, du, da ist nicht so, dass jemand kommt und sagt, hier, du gehst halt einfach in den Garten, holst dir eine Gurke und dann beißt du rein oder halt dann eine Tomate oder je nachdem, was halt dann gab, ne?
Du, ich bin hier in Berlin, für mich ist es ähnlich, bei mir heißt es halt dann, keine Ahnung, Edeka, ja. Rehle. Beißt rein.
Und dann holen wir uns eine Fritz-Cola.
So schaut's aus. Und hast du noch das erste kulinarische Highlight in Deutschland im Kopf, wo du sagst, wow, das ist es. Oder würdest du sagen, es war eher schlechter? als wie du es gewohnt warst?
Also mein erstes deutsches Gericht, weiß ich noch, ich hatte damals einen deutschen Kumpel und mit den Eltern sind wir essen gegangen, das war in einem bayerischen Wirtshaus, das werde ich nie vergessen, da habe ich mir Kalbsrahmgulasch mit Spätzle bestellt.
Ja, das kann so klappen.
Ah, das war echt lecker. Ja, als Kind, weißt du, ich war, glaube ich, 13.
Ja.
Und da war ich zum ersten Mal in einem Restaurant in Deutschland, also in so einem Wirtshaus, und Kalbsrahmgulasch mit Spätzle. Das war lecker, das weiß ich noch, das werde ich nie vergessen. Also das war so für mich, das ist so im Kopf geblieben, aber sonst klar, im Lehrbetrieb, ob es jetzt Wiener Schnitzel war, ob das jetzt, keine Ahnung, Steak war und so. Aber ein richtiges Gericht, wo ich gesagt habe, wow, eigentlich war das beim Ederer, damals im Gasthaus am Glockenbach, in meinem ersten Sterne-Restaurant. Und da hat er auf einmal angefangen mit Kalbsbries zu kochen, mit Artischocken zu kochen. Und der hat da Sachen gehabt, wo ich also Produkte, was ich da Produkte gesehen habe, das war der Wahnsinn. Also es gibt jetzt kein bestimmtes Gericht, aber was, wenn du sagst, okay, was an Bandbreite, an verschiedenen oder an Produkten, wo ich als Koch gesagt habe, wow, 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 das war eigentlich beim Ederer.
Das war 2001?
Nein, 95 war das.
Beim Ederer?
Ja, 95.
Wo bin ich denn hier falsch abge...
2001, keine Ahnung.
Ich habe hier 1995 Glockenbach.
2001, wo war ich denn 2000? Ah, nein, beim Ederer im Glockenbach. Im Glockenbach war ich 95 bis 97.
Ah, und wo warst du das erste Mal Küchenchef, sag mal?
Im Ederer.
Auch?
Also, der Karl Ederer hatte zuerst das Gasthaus am Glockenbach. Das war das Sterne-Restaurant. Und 2001 hat er das Ederer in der Innenstadt aufgemacht, wo jetzt ich das Restaurant Pagoa habe. Guck. Die Location. Genau, das stimmt schon. 2001 war ich dann Küchenchef beim Ederer. Also im Ederer, im Restaurant Ederer vom Karl Ederer. Jetzt haben wir's, damit wir das richtig stellen.
Ja, wir haben längst alle verloren, glaube ich. Aber das könnt ihr einfach nachschauen. Das ist ja gar kein Problem. Ich würde sagen,
geht einfach mal zum Ederer essen. Der hat jetzt ein Restaurant. Der hat in München, in der Lindwurmstraße, hat er ein kleines Restaurant, wo er selber kocht und macht auch gar nicht so schlecht.
Machen. Aber du bist jetzt da, wo er vorher war.
Genau. Es war so, ich habe 2001 das jetzige Pago, mein Restaurant, was früher Ederer hieß, habe ich übernommen, oder beziehungsweise ich war der Küchenchef 2 Jahre. Und irgendwann nach 6 Monaten bin ich zum Herrn Ederer gegangen und habe gesagt, Herr Ederer, wenn Sie das Restaurant hier irgendwann abgeben, ich möchte es haben, ich liebe dieses Restaurant. Egal, ich habe Zeit, ich kann warten. Weil ich habe ausgerechnet, ich war damals 24 und er war schon 40. Er war 40. Dann habe ich gesagt, okay, wenn er das noch vielleicht 10, 15 Jahre macht, dann bin ich so Anfang, Mitte 30, vielleicht könnte es ja klappen. Du, aber das ist so fast, als ich dann 37 war, hat er mich angerufen. Er hat gesagt, du, ich will nicht mehr, ich höre jetzt auf, hast du Lust, wolltest du immer das Restaurant haben?
Und wo warst du zu diesem Zeitpunkt?
In Hamburg.
Da warst du in Hamburg, das hast du aber nicht mehr als Restaurant, ne?
Nee, da habe ich in Hamburg das Le Canard gehabt.
Und dann Ente.
Die Ente.
Nee, doch Ente, ja.
So. Ente, gibt es aber nicht mehr.
Warum?
Ja, ich habe dann nach 13 Jahren habe ich dort aufgehört und dann haben sie es versucht, aber du weißt ja, wie das ist. Weißt du, wenn... Ich finde immer, jedes Restaurant muss eine Seele haben.
Ja.
Und muss auch jemand ein Gesicht haben, weißt du, eine Person haben, wo du dich den Laden mit der Person identifizierst, ja. Und da habe ich das halt sehr auf persönliche Schiene aufgebaut und die Leute wollten auch, die haben dann nicht mehr gesagt, wir gehen ins Le Canard, sondern die haben immer gesagt, wir gehen zum Ali, lass uns zum Ali gehen, ja. Und wenn dann natürlich der Ali nicht da ist, ich nicht, weil ich so toll bin und so, aber das ist halt einmal so.
Ich weiß, was du meinst.
Vielleicht bin ich auch toll, keine Ahnung.
Mit aller Sicherheit, aber ich meine, viele Menschen gehen ja auch.
Ein Lob stinkt, nein Gott.
Viele gehen auch in die Bullerei und hoffen natürlich, dass Tim da ist.
Ja.
Dabei hat er da, glaube ich, schon lange nichts mehr gemacht.
Aber das ist ja später alles geworden. Ne? Aber es ist, in erster Linie ist mir ja wichtig, dass sich das Restaurant auch wirtschaftlich trägt. Ja. Es ist jetzt egal, ob das in Hamburg Le Canard oder in München Pago ist. Und das ist halt das Wichtigste in meinen Augen. Und dann, wenn natürlich so ein Restaurant ein Gesicht hat, wo die Leute kommen, aber dann hast du auch eine Verantwortung dem Restaurant gegenüber. Du musst auch da sein. Weißt du, wenn der Gast 3-mal kommt und von den 3-mal dich kein einziges Mal getroffen hat, ist der enttäuscht.
Ja, das stimmt.
Er kann natürlich nicht erwarten, dass du im Fernsehen bist und einkaufen gehst und kochst und die Gäste begrüßt und verabredest. Ich meine, irgendwo hast du noch ein Privatleben, so ist es ja nicht. Aber ich finde, wenn ein Gast 3-mal hintereinander da ist und er dich nicht gesehen hat, Das ist nicht schön. Mhm. Auch für das Restaurant, weil die gehen dann raus und sagen, ah, wir waren jetzt dreimal da und kein einziges Mal ist er da. So nach dem Motto, er kümmert sich nicht mehr um den Laden. Mhm. Das ist gut. Also da habe ich halt, da bin ich vielleicht noch
Oldschool,
manche Kollegen oder Fernsehkollegen, Köche sind da ein bisschen entspannter. Ich bin das nicht. Bei mir ist schon mein Restaurant oder meine beiden Restaurants sehr, sehr wichtig. Ich bin auch dahinter. Also ich kriege auch jeden Tag, weiß ich, wer im Restaurant sitzt. Ich schaue mir das alles an und ich kriege auch jeden Tag die Zahlen. Ich kommuniziere auch jeden Tag mit meinem Restaurantleiter, Küchenchef und so. Das ist mir schon wichtig.
Also du hast schon eine rechte Hand, die da drin sitzt.
Und ja. Nein, ich kann ja ohne ein super Team, Leute, ich brauche ja die Leute, ich brauche meinen Küchenchef im Restaurant, ich brauche meinen Restaurantleiter in meinem Hauptrestaurant, da brauche ich meine Partnerin, die anderen, die macht die Kochstelle zum Beispiel, auch wichtig. Du brauchst Leute, auf die du dich verlassen kannst, die auch den Rücken frei halten. Mhm. Kannst du alles alleine gar nicht machen. Willst du das machen?
Natürlich nicht, absolut nicht. Und die Station, die dich am meisten geprägt hat, ist demnach auch der Ederer, oder?
Ederer Glockenbach, also das Glockenbach. Ja. Das war schon toll oder top. Und danach Tantris.
Warum?
Tantris war nochmal eine Stufe drüber.
Okay.
Im Ederer haben wir, also die Basis im Wirtshaus, die war schon sehr solide. Und dann kam mit dem Glockenbach in dem ersten Sternenrestaurant, hast du wieder ganz andere Eindrücke gesammelt, ganz andere Produkte in der Hand gehabt. So, und diese Produkte wurden dann im Tantris nochmal verfeinert. Mhm. Ja, unter Hans Haas. Und das war so die Perfektion pur. Ne? Aber da musstest du natürlich noch mehr arbeiten, noch mehr Zeit und Kraft investieren und noch weniger Geld verdienen. Das war halt damals so. Die Bezahlung war leider nicht gut.
Was hast du verdient damals? Also nicht nur erstmal in der Ausbildung. Was gab es da? Das würde mich sehr interessieren. Das war ja wahrscheinlich.
Ausbildung kann ich ja sagen.
90er, oder?
Ja, das war 640 Mark brutto. Mhm. 640 Mark brutto, netto habe ich 480 Mark, glaube ich, überwiesen bekommen. So, und dann war ich aber im Glockenbach und im Glockenbach habe ich dann 1800 Mark verdient und dann bin ich ins Tantris, mindestens 14 bis 16 Stunden gearbeitet und habe verdient 1400 Mark.
Großartig. In München.
Ja, aber du machst es ja, du weißt es aber, wie das ist. Wir haben das ja nicht... Ich habe das ja nicht wegen dem Geld gemacht.
Ja.
Ich habe das ja wegen dem Zeugnis gemacht. Ich wollte was dazulernen. Ich wollte einfach dazugehören, weil das war das Restaurant damals in München, Number One. Und dann bist du natürlich, ja, wenn du Champions League spielen willst, dann musst du auch mal, ist halt so.
Aber viele denken ja da draußen, dass umso höher betiteltes Restaurant ist, umso besser verdient man.
Nein, es ist umgekehrt.
Das hat Thomas Bühner vor ein paar Wochen ja schon widerlegt, dass das nicht der
Thomas
Fall ist.
Thomas Bühner war
ja
hier.
Ja. Liebe Grüße, gehen raus.
Sind die Haare wieder gewachsen?
Ah. Liebe Grüße nach Taiwan. Liebe
Grüße, Thomas. Mit dem mal Grill den Hensler, also der hatte eine Frisur gehabt.
Wieso das? Abgefackelt alles?
Nee. Na, der hat sich, glaube ich, eine Maske von seinem Gesicht, glaube ich, machen lassen, hat er gesagt.
Und, ist und bei Madame Tussauds?
Ist das irgendwie, ist da irgendwas...
Madame Tussauds, wirklich? Nee.
Ja, irgendwas hat er gemacht. Nein, nicht Madame Tussauds. Nee, irgendwie, er wollte irgendwas Künstlerisches hat er im Kopf gehabt. Und als sie dann die Maske abgemacht haben, hat sich das überall geklebt und hat eine Frisur gehabt.
Oh, naja, gut. Vielleicht wollte er eine echte große von sich, Kerze von sich haben, so in Lebensgröße. Könnte ja auch sein. Ich war noch nie bei dir essen, Ali.
Das müssen wir ändern.
Ich finde auch.
Das müssen wir unbedingt ändern.
Aber wenn ich jetzt zu dir essen komme, kochst du so, wie du gelernt hast? Oder kochst du...
Nein. Ich habe ja die bayerische Küche gelernt. Ich koche ja nicht. Ich koche ja... Also es ist ja so, du gehst ja verschiedene... Bei mir war das so oder ist es so? Ich bin ja durch verschiedene Stationen gegangen.
Ja.
Und als ich mich in Hamburg selbstständig gemacht habe, habe ich versucht, von allen Restaurants immer das Beste...
In eins zu verarbeiten.
So. Und das habe ich dann gemacht. Und dann aber war das so, im Laufe der Jahre habe ich dann daraus mein eigenes Stil sozusagen entwickelt. Also ich koche jetzt zum Beispiel, früher habe ich sehr frankophil gekocht, also sehr klassisch französisch lastig.
Das hätte ich jetzt gesagt.
Ja, aber jetzt mittlerweile kochen wir medioriental, würde ich sagen. Also mediterran mit orientalischen Einflüssen, ja.
Hast du so einen Signature-Dish, was dich schon ewig begleitet?
Ja, klar, Ente, oder?
Bis heute?
Ja, Ente, unsere Ente ist... Also sagen wir so, wir sagen nie, dass es die beste Ente der Stadt ist, ja? Aber wir kennen keine bessere.
hast du den Kampf mal mit Philipp Vogel ausgetragen?
Ja, der macht aber... Moment.
Ja.
Die Ente haben wir. Warte mal, der macht doch so Entenpizza.
Nee, ja, auch, aber er hat.
Die haben wir gegessen, Anna, oder?
Die er hat die X-Berg-Ente, hat er so eine Art Peking-Ente, aber nach seiner Art, nach seinem Stil.
Aber meine ist keine Peking-Ente, sondern das ist ganz normale, schöne, bodenständige Oldenburger Ente und die wird geil zubereitet. Ja, wirklich.
Irgendwann komme ich vorbei
und komme auf
alle Fälle.
Nein, aber die von Philipp ist sehr, der hat mir letztens geschrieben übrigens.
Liebe Grüße.
Natürlich. Liebe Grüße, Philipp. Ich bin demnächst da.
Oder wir sind demnächst da. Er ist hier in der Nähe, er kommt aber komischerweise nicht bei dir vorbei, Morania. Ja.
Nächstes Mal. Und ne, die soll wirklich
die sehr, sehr gut
sein. Hab ich schon gehört.
Ja.
Und letztes Mal haben wir es nicht geschafft. Aber die Pizza haben wir gegessen. Die Entenpizza haben wir gegessen. Ja. Die ist gut, ja.
Wo kam bei dir der Stern nochmal? Ich will
Hamburg.
Unterlagen in Hamburg. Wie alt warst du da?
In Hamburg kam der erste Stern und der zweite Stern kam in München in die Garage.
In die Garage? Also der Laden hieß Garage? In die Garage?
Oh Mann. Mercedes-Stern, hallo. Wir trinken noch Fritz Cola.
Wow.
Oh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht.
Ich ärgere mich so ein bisschen über die eigene Dummheit. Na klar. Wie alt warst du, als du den ersten Stern bekommen hast? Weil ich habe gelesen, du warst der erste türkischstämmige Koch, der einen Stern bekommen hat.
Ja.
Wie alt warst du?
28.
Das heißt, du warst seit ein paar Jahren Küchenchef bereits?
Nein, ich habe mich selbstständig gemacht in Hamburg. Ich habe mich mit 27
Jahren selbstständig gemacht. Davor warst du Küchenchef.
Ja.
Und dann hast du einen eigenen Laden gehabt in Hamburg und dann kam der Stern. Und du warst der. Gibt es jetzt in der Türkei den Michelin?
Es gibt mittlerweile in der Türkei auch Michelin. Aber danach gab es ja auch nochmal türkischstämmige, sage ich jetzt mal, Köche in Deutschland. Zum Beispiel der Serkan Güzelçoban.
Mit was kann man dir eine Freude machen, kulinarisch gesehen?
Weißt du, ganz einfach, gutes Essen, wirklich ist egal was, nur gut sein und was wichtig ist auch, eine schöne Flasche Wein, also auch nicht kein Lugana bitte. Und das reicht mir eigentlich schon, ist doch, das reicht doch. Und weißt du, was geil ist? Gute Freunde.
Gut, um es zu spezifizieren, jetzt sitzt du im Knast, kriegst eine Henkersmahlzeit, die Freunde sind nicht erlaubt, du musst dem jetzt sagen, was du haben willst, was wäre es?
Oh.
Aber ansonsten verstehe ich es natürlich komplett. Komm zum
Tisch. Okay, sage ich dir ganz ehrlich, Spaghetti aglio olio.
Wirklich?
Ja, ganz einfach. Ich liebe Spaghetti
aglio olio. Wow, da ist ein Serienmörder hinter. Würde ich sagen. Du kannst alles bestellen, was du willst.
Spaghetti aglio olio, reicht.
Bodenständigkeit.
Du, wenn es schon soweit ist.
Ja.
Also wenn es dann soweit ist, ist es, glaube ich, egal.
Ja, da hast du recht. Ja, wobei.
Na.
Nee, du hast schon recht. Gibt es denn so eine Sache, wo du sagst, da bin ich richtig froh drum, dass ich die nicht mehr machen muss? Weil du machst das ja jetzt seit ein paar Jahren, ne?
Was mache ich?
Alles Kulinarische, Gastronomische.
Ach so.
Fernsehen. Alles drumherum.
Was ich, eigentlich, ich würde diese Doppelbelastung zum Beispiel zwischen, also Hamburg, München in zwei verschiedenen Städten, zwei Restaurants, das würde ich zum Beispiel nie wieder machen.
Aber hast du so eine Arbeit mal abgeben können an eine Person und sagst, ich bin so froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss, ob es Buchhaltung ist oder?
Ja, Buchhaltung kann ich sowieso nicht. Da bin ich wirklich froh, dass ich meine Leute habe. Und was ich auch überhaupt gar nicht mag, ist dieser ganze Schreibkram, dieses Administrative, weißt du, Anfragen, E-Mails beantworten.
Also so wie der Küchenchef, der damals im Büro saß, der aber nett war und der so schreibt, der war draußen.
Ich kann das nicht. Ich bin so froh, dass ich das echt nicht mache. Ich will das auch gar nicht.
Ich habe mich bei meinem Chef früher immer gewundert, in der Villa noch, der kam immer raus, wenn die Scheißaufgaben zu verteilen waren und hat die selber gemacht. Der hat stundenlang, hat er irgendwelche Erbsen gepult und Saubohnen gepult.
Aber ich verstehe den.
Meditativ.
Ja, ich mache das auch.
Absurd, ne?
Ich mache das auch, weißt du, was ich ab und zu mache? Ab und zu stelle ich mich an die Spülmaschine, wenn die merke, der Spüler hat manchmal ist er krank oder im Urlaub und dann passt irgendwas nicht und dann stelle ich mich hin und tut einfach mal nur...
Einfach spülen,
das ist so geil, das ist echt.
Ja, das stimmt.
Oder einfach nur Spargel schälen, mit dem Azubi hinstellen, so drei Kisten Spargel schälen, das macht so.
Ah, das fuckt aber wiederum ab, weil wenn die Spargelschalen dann so im Schäler mit drin hängen und so, dann macht es ganz schnell.
Ja, aber wenn du es anständig machst, dann, mein Gott, da legst du halt drei Schäler hin und dann.
Kannst du ein bisschen durchwechseln,
ja,
ne?
Ja, klar.
Wie kam bei dir jetzt der Sprung zum Fernsehen? Wann war das?
Fernsehen war eigentlich, ging es in Hamburg los, als ich im Lekanar war, kam erstens NDR.
Ja.
NDR gab es eine Sendung, das am Nachmittag. Und da gab es eine, genau, da war so, wie nennt man das? Sie haben immer so Tipps. so Haushaltstipps und so weiter so gegeben. Und unter anderem war auch eine Sparte Kochen. Und da habe ich dann immer, bin ich immer hingefahren, habe dann live im Studio gekocht. Also ich habe Mittag gekocht, dann habe ich mein Zeug eingepackt, bin ins Studio, habe im Studio gekocht und bin wieder ins Restaurant, habe im Restaurant weitergekocht. Und dann ist irgendwann mal das ZDF auf mich aufmerksam, also mit Küchenschlacht halt. Ja. Dann gab es dann Lanz kocht, ist dann irgendwann gekommen. Also es kam dann alles so hintereinander.
Mittlerweile bist du überall. Ich habe mal geguckt, du bist im WDR, im BR, im NDR, du bist im ZDF, du bist im Hessischen Rundfunk, du bist bei Kabel 1, du bist bei Vox schon zu sehen gewesen, du warst bei Sat.1 natürlich schon zu sehen. Also eigentlich hast du alle Sender durch, oder?
Ja, ein bisschen schon, ja.
Was ist dein Highlight?
Ja, auch Highlight ist, also klar, Grill den Hensler zum Beispiel mit Steffen, das macht echt wirklich Riesenspaß. Auch Kitchen Impossible mit Tim hat ja Spaß gemacht. Aber wenn ich ehrlich bin, ist meine Sendung ist Kochs anders. Kochs anders ist meine Sendung, da gehe ich immer, es kommt im Hessischen Rundfunk, dann besuche ich Familien und ich talke mit denen, ich koche mit denen. Es ist so Wohlfühlfernsehen, wo wir wirklich ein bisschen was vom Kochen zeigen, ein bisschen Land und Leute zeigen. Das gefällt mir eigentlich so am besten, ja. Und klar, Roadtrip mit Frank und Alex, das ist auch ein Erlebnis. Aber wenn du mich fragst, okay, Ali, was macht dir am meisten Freude? Wo siehst du dich? Wenn du sagst, okay, wenn du durch alle Kochsendungen durchgehst, und wer ist Ali oder welche Sendung würde dir, wo du sagst, okay, das bist du, würde ich sagen, koch's anders. Weil da bin ich so, wie ich bin, da koche ich ein bisschen mit denen. Und das ist immer wirklich, das ist schön. Die Sendung läuft schon seit 6 Jahren, kommt auch gut an und perfekt.
Wie bist denn du zum Hessischen Rundfunk gekommen?
Weil die haben keinen anderen Deppen gefunden, irgendwann haben sie mich angerufen.
Und jetzt musst du pendeln.
Ja, das macht mir aber Spaß. Es ist natürlich schon, zeitlich ist es schon sehr aufwendig, aber... Aber es ist meine eigene Kochsendung, weißt du, da bin ich für den Inhalt verantwortlich und das kommt auch gut an. Und was ich auch wahnsinnig toll finde, ist, dass aus Hessen Gäste, also aus Fulda oder aus Kassel, teilweise aus Bad Wildungen, zu uns zum Essen kommen, nach München. Also weißt du, das sind 4-5 Autostunden sozusagen. Das ist schon so, das zeigt ja auch, dass du bei den Leuten gut ankommst, dass du ehrlich bist und dass sie auch da Vertrauen haben und kommen dann nach München zu mir zum Essen. Das ist schon schön, ne?
Aber ich finde,
das ehrt mich schon, muss ich schon sagen, ja.
So richtig privat rüber kamst du aber am meisten, fand ich, bei dem Roadtrip mit Frank und mit Alex.
Ja gut, aber da bin ich ein Teil, also ne, jeder von uns hat eine Rolle und jeder weiß auch, was er kann und was er auch nicht kann, aber da bist du einer von den drei, natürlich musst du auch abliefern, aber hat auch Spaß gemacht, so ist es nicht. Aber wenn du sagst, okay, Ali, du bist Koch und wenn du als Koch mich siehst, Koch und auch vom Menschlichen her, bin ich eher bei HR. Kochst anders.
Also auch generell eher öffentlich-rechtlich als Privatsender?
Ja, mal so, ja, es gibt ja auch bei, nein, das kann man jetzt nicht sagen, aber es geht, wenn die Sendung, keine Ahnung, irgendwann mal vielleicht im privaten Fernsehen läuft, dann ist auch okay.
Willst du auch machen.
Ja, also es geht ja um die Sendung selber, um den Inhalt und den Ablauf und so weiter.
Hast du so ein Fail, der dir mal vor laufender Kamera passiert ist, jetzt wo wir es gerade
vor laufender Kamera?
Ja, was so richtig unangenehm ist?
Boah.
Was dir heute noch schlaflose Nächte bereitet?
Ne, wieso? Es wird da gelöscht und wird da nochmal neu gemacht. Ich weiß es nicht. Was passiert? Keine Ahnung. Was soll ich anders fragen?
Ich glaube, wenn da was wäre, dann wüsstest du es auf alle Fälle, oder?
Also was ich, bei Kitchen Impossible war das so, dass ich in Graz war und da musste ich Blut da mal machen, was mit Schweineblut.
Isst du Schwein?
Eigentlich nicht, aber das war so ein Link vom Melzer. Er wollte mich halt da, ne, provozieren. Ah. Und das, da gibt es ein Gericht, das nennt sich Blutdammal. Blutdammal heißt es, ja. Und
das ist aber eigentlich schon ein Schlag unter die Gürtellinie, muss ich sagen.
Ja, und der Koch, der das gemacht hat, der hat so viele Gewürze da reingemacht. Der hat Nelke, Kümmel, Kreuzkümmel. Und ich habe das gar nicht rausgeschmeckt, weil es einfach der... Es war
mal alles.
Einmal alles, aber überladen.
Ja.
Es gab, also es war, haben die so die feinen Nuancen hab ich nicht herausgeschmeckt, ja. Und das dann, als ich dann später das dann gesehen habe, war ich dann schon sehr traurig, wütend, dass ich das nicht. Es war sehr Nelkenlastig, das weiß ich.
Und Nelke, sehr schnell.
Ja, Nelke hat alles dominiert, aber der hat, glaube ich, 8 verschiedene Gewürze da verwendet, aber die konnte ich alle nicht ausschmecken. Und ich arbeite mit sehr viel Gewürzen und da dachte ich, Alter, das war schon peinlich für mich, ne?
Ah, ich glaube, das siehst aber dann eher du. Ja, ich glaube, da bist du aber wahrscheinlich eher sehr streng mit dir, als jetzt die Zuschauer mit dir wären, oder?
Also, noch schlimmer ist es beim letzten Szenen mit Johann Lafer, der hat Aubergine und Zucchini verwechselt.
Das ist was anderes. Darüber sprechen wir schon gar nicht mehr, oder? Also das.
Nein, aber es ist passiert halt. Wenn du manchmal in so einem Tunnel bist, passiert das halt. Mein Gott, wir sind auch nur Menschen.
Das stimmt, das stimmt. Bist du jetzt noch oft? Du hast ja auch Kids, wa?
Ja.
Gehst du mit denen? Kochst du mit denen?
Ja.
Wenn schon nicht mit deiner Freundin?
Ich koche auch mit der Anna, so ist es nicht. Mit den Kindern koche ich. Ja, wir haben mal zeitlang mal ein bisschen mehr gekocht, aber jetzt momentan nicht.
Wie alt sind die denn, wenn ich fragen darf?
14, 10 und. Es vibriert bei mir, Hamburg, Küchenschlacht. Die wollen wissen, wann ich anreise.
Wirklich?
Ja,
egal. Mal Bus, ne?
Ich glaube, übernächste Woche muss ich hin.
Was hat Zeit?
14, 10 und 6.
Okay, das heißt, du hast eigentlich aus allen Stadien gerade was dabei und kannst verschiedene Sachen anbieten.
Ja.
Das ist aber auch schwierig, die zusammen alle
zu kriegen. Ja, ne? Die wollen immer meistens, keine Ahnung, einfach, die sollen auch alles essen, ist alles gut. Manchmal essen die auch McDonald's, dann ist das halt so, ist okay.
Ja, ist das so?
Also ja, weißt du, ich halte nichts davon, wenn man alles verbietet. Weil wenn du es verbietest, dann machen sie das versteckt.
Ja.
Ja. Und
noch schlimmer wahrscheinlich.
Ja, und letztens habe ich meinen Sohn abgeholt von meinem Kindergeburtstag, wir waren beim Schwimmen und dann, und ich hatte Kochkurs, habe noch Kochjacke angehabt. Und ich musste den abholen, weil die Mutter nicht konnte. Dann sagt er, boah, Papa, vorne Mackie, ich habe so Hunger.
Ja,
und dann
schwimmen wir
nur Papa. So, nein, wir gehen da nicht hin, hör auf. Schau mal, ich habe Kochjacke. Nein, Papa, bitte, ich habe Hunger, Papa, bitte. Dann habe ich gesagt, okay, aber dann nur McDrive und ich esse nichts, du kannst dann
den nehmen. Dann tu doch nicht so.
Aber die Pommes von Mackie sind schon geil, muss ich ehrlich sagen. Egal, anderes Thema. Dann fahre ich daran, dann sieht die Verkäuferin mich, sagt sie, was, Sie hier?
Und du hast natürlich direkt auf den Sohn gezeigt.
Und ich habe gesagt, er wollte zu euch. Ich hab gesagt, was ich damit sagen will, ist, wenn du es verbietest, auch Süßigkeiten, wenn du alles, was du verbietest, machen sie irgendwann versteckt, dann ist es nicht gut. Lieber ist es so, sagst, erklärst es denen und die sollen es auch essen. Ist ja bei uns ja genauso, wenn wir alles in Maßen, macht Spaß. Und wenn du es verbietest, dann machen sie es versteckt, dann ist es auch nicht gut. Dann öffnen sie sich nicht und das mag ich nicht.
Das verstehe ich vollkommen.
Die müssen auch ihre Erfahrungen sammeln. Und letztens zum Beispiel, der Zweite, der 10-Jährige, hat mir erzählt, er hat Taube gegessen.
Wo denn das?
In einem Restaurant waren sie und da hat er sich Taube bestellt. Dann habe ich gesagt, wow, was, Taube hast du gegessen? Aber weißt du, das ist gut. Er hat gesagt, ja, ich wollte es mal ausprobieren. Sag ich, und, hat es geschmeckt? Ja, mir hat es geschmeckt. Da habe ich gesagt, okay. Dann passt es ja.
Und waren die auch schon bei dir essen? Also sind sie öfter bei dir essen?
Nein, die waren früher öfter da, ja. Die haben auch ein Leben, die haben auch Schule und so ein bisschen Schulstress. Und wenn sie da sind, dann essen sie natürlich auch, ja.
Na, du bist ja auch viel unterwegs.
Ich bin viel unterwegs, ich bin nicht so viel da.
Na, du lachst, aber es ist ja...
Nein, aber wenn ich jetzt nicht drehe, bin ich schon in München im Restaurant. Also es ist schon so, ich bin jetzt da nicht mehr von Anfang an dabei, aber wenn es losgeht, bin ich da. Jetzt, wenn es losgeht, bin ich da bei der Kartengestaltung.
Ich meine jetzt gar nicht wegen dem Restaurant, ich meine wegen den Kids.
Ach so, ja doch, es geht schon. Das kriegen wir. Mal fahre ich die in die Schule, mal hole ich die von der Schule ab, mal machen wir so einen Ausflug. Also, man muss immer alles im Einklang haben, dann geht es schon.
Ja, das glaube ich, das kann man bestimmt gut managen. Für mich war nur die Frage, wie ich quasi meine Kinder irgendwann mal an Essen ranführe oder ob das dann komplett aus dem...
Vorleben. Immer versuchen die, dass sie halt einfach mal, entweder ob das Kochen ist oder im Restaurant bist, immer erklären und zeigen und Ding. Letztendlich bestellen die Kinder meistens zu 70-80% immer das Gleiche.
Wollen Chicken McNuggets mit Ketchup.
Chicken McNuggets oder Schnitzel oder Nudeln und so. Ist auch alles okay. Aber irgendwann kommt dann bei denen der Punkt, wo sie dann was Neues ausprobieren und das ist gut. Und das entspannt sein, dann kommt es schon.
Ja, das
also, hoffe ich.
Toll, meinst du? Und fährst du noch oft in die Türkei? Bist du oftmals in
der Heimat? Ja, jedes Jahr.
Jedes Jahr?
Ja, letztes Jahr waren wir in Pagopen, meine Eltern besucht und so. Ja. Das war eine Woche, das war super schön. Kaum Internet gehabt, kaum im Handy gewesen. Die Natur ist super genossen. Ja, aber ist
ja.
doch gut.
Naja, gut. Ja.
Ja, ja. Wenn du willst, kriegst, kannst du immer dir alles kaufen. Aber nee, wollte man nicht. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht und es war sehr heiß. Mhm. Und das war echt eine sehr schöne Zeit. Und dann waren wir noch in Bodrum, da haben wir einen Badeurlaub gemacht und so. Versuchen wir schon einmal im Jahr dort zu sein. Klar möchte ich auch mal andere Länder sehen und bereisen und so weiter. Ne? Südafrika hätte ich großen Lust drauf. Mhm. Mal gucken.
Auch eine gute Jahreszeit, so für Januar da runterzureisen. Ne?
Ja, ja, ich glaube, Oktober weiß ich nicht, aber November ist eigentlich perfekt. Oder ab November soll es eigentlich. Ich war noch nie dort, ich weiß es
mittlerweile
nicht.
Mittlerweile reisen alle dahin als Digital Nomads und machen dann von dort aus ihr Remote-Work, ne? Weil es halt nur eine Stunde Zeitverschiebung.
Stimmt.
Das heißt, du kannst perfekt weiterarbeiten. Das heißt, gerade ist so das neue Bali, würde ich sagen.
Ja, aber das kann ich nicht machen. Ich kann nicht von dort kochen.
Ja, schwierig. Ja, ja, gut, vielleicht mit Get Voila irgendwie rüberschicken oder sowas, was weiß ich.
Aber oh, ja, haben wir auch ein Gericht.
Habt ihr wirklich? Was habt ihr im Angebot? Die Ente?
Nee, was Vegetarisches. Super Linsensalat.
Ja.
Mit Granatapfel, Austernpilz.
Ah, lecker.
Super, wirklich super lecker. Super lecker. Es ist schwierig, weißt du, so ein Essen zu kreieren, wo du sagst, okay, wenn du zu Hause das warm Stimmt, machst oder lauwarm machst, dass es dann auch noch perfekt ist. Und das habe ich zweimal jetzt probiert. Es schmeckt wirklich gut. Wirklich.
Das heißt, man kann bei dir auch essen, man könnte jetzt deutschlandweit von dir Essen bestellen über
Get Voila.
Get Voila beispielsweise. Unbezahlte Werbung. Ich habe damit nichts zu tun.
Ich auch nicht.
Grüße gehen raus. Wir können drüber sprechen. Und ihr habt die Eltern besucht, nehme ich mal an, in der Türkei. Ne? Das heißt, die leben jetzt in der Türkei.
Die sind überwiegend, leben die jetzt in der Türkei, also ab März, April rum fliegen die dann runter, bleiben bis Oktober, November unten. Schön den Sommer mitnehmen, aber es hat auch einen anderen Grund und zwar sind beide Rentner und Renteneinkommen ist jetzt nicht so hoch, wo du sagst, okay, von dem Geld oder von dem Einkommen können sie in München gut davon leben, München ist teuer. Mhm. Und da unten können sie, sag ich jetzt mal, kriegen sie für das Geld mehr.
Und die Wohnung hier in München, die bleibt dann?
Die bleibt dann leer. Ja. Ja gut, wir unterstützen die auch, wir Kinder unterstützen ja auch die Eltern, so ist es nicht, die lassen dann nicht im Stich. Aber die sind natürlich auch stolz, weißt du, weil wirst du es vielleicht wahrscheinlich auch irgendwann selber merken, wenn du immer für deine Kinder gesorgt hast und so, das hat auch die Mama und Papa, die haben schon diese Probleme damit, dass wir denen unter die Arme greifen.
Das lässt man sich nicht nehmen.
Ja, weil die sagen, wir haben eigentlich für euch gesorgt, wir sind für euch verantwortlich und so und jetzt ist es umgekehrt. Das ist schon, also...
Aber stolz ist ein gutes Wort. Hast du da mal, anfangs war es ja jetzt nicht so gewollt, dass du unbedingt in die Gastronomie gehst. Hast du denn irgendwie widerfahren, dass deine Eltern das besonders schätzen, was du jetzt machst? Dass sie stolz sind auf dich?
Ja, das sind sie schon. Also sie sind schon sehr stolz. Doch, doch, doch. Also sind schon sehr.
Was meinst du, was wiegt da mehr? Der Stern oder die Shows? Gucken die deine Fernsehauftritte?
Ja, gucken schon.
Ja? Ja. Was mögen die besonders?
Immer wieder, also wir waren auch zum Beispiel, ich war auch in der Türkei und habe auch da, gibt es so im bayerischen Fernsehen, gibt es eine Sendung, die heißt Lebenslinien.
Im türkischen Fernsehen?
Im bayerischen Fernsehen. Im BR, und kann man, die Mediathek kann man sich das anschauen. Das war so, einmal so mein Werdegang haben wir gefilmt und da waren wir auch unten, das hat denen auch gefallen und wir sind da schon sehr, sehr stolz drauf. Und ich habe auch letztens die Einladung bekommen vom Steinmeier, mit ihm in die Türkei zu reisen, so mit Erdogan und so weiter, so ein bisschen, ja, als so den kulinarischen Part.
Die Wohnung kleppen oder was? Was willst du machen?
Ja, er hat eine Delegation mitgenommen aus Deutschland und da sollte ich halt, weil die Kulinarik zwischen Deutschland und Türkei auch eine große Rolle spielt,
ist
sollte
das
ich
das, wo er den Dönerspieß mitgenommen hat?
Ich habe abgesagt, ich weiß es nicht, ob man mit mir auch den Döner gemacht hat. Hätte ich nicht gemacht, aber ich musste leider absagen, nichts gegen unserem Frank-Walter Steinmeier, ich schätze ihn sehr. Ich habe da Dreh gehabt, deswegen konnte ich nicht. Sonst wäre ich wahrscheinlich mitgeflogen. Aber ich hätte sicherlich nicht mich mit dem Döner abgebildet.
Wobei der Döner mal ein Gericht von dir war, wofür du bekannt warst, oder nicht?
Naja, wir haben mal so ein Gericht halt kreiert, Döner Deluxe. Ne? Das war so schön mit...
Was war das?
Mit Rinderfilet, schön Trüffel, Gänseleber damals rein und so.
Ah, ja, ein bisschen wie im Adlon, oder? Die haben auch so ein...
Ich weiß es nicht. Ich war der Erste, der Deluxe gemacht hat. 2002, weiß ich noch. Aber es ist so, dass zum Beispiel jetzt am Samstag haben wir im Restaurant eine Hochzeit und die wollten als Mitternachtsimbiss Döner Deluxe haben. Eigentlich geil.
Mega. Ja, will ich mir auch wünschen, glaube ich.
Oh, wir für einen Döner 24 Euro genommen.
Okay, wow. Nee. Dann bleibe ich hier bei meinen 8 Euro.
Ja, aber mit
Rinderfilet. Ja. Findest du das wirklich geiler? So grundsätzlich? Isst du mal hier und da einen Döner? Ja, oder?
Ja, aber nur wenn es gut gemacht ist. Und ich esse immer meinen Döner am liebsten nur mit Zwiebel, Tomate und Petersilie.
Mir ist die Tomate schon zu viel.
Echt?
Gutes Fleisch, braucht keine Soße, Zwiebel, bisschen scharf drauf und vielleicht ein bisschen Knoblauch, aber das war's.
Ja, ich brauche, gut, aber sonst ist es ja ein bisschen trocken. Also Fleisch, Tomate, frische Petersilie und Zwiebeln. Fertig.
So, ihr geht jetzt mal zu
Keine Joghurt, keine Soße, nicht, ich brauche das nicht.
Siehste? Ja. So muss es auch sein. Ja.
Die hauen mittlerweile Curry drauf und Tzatziki drauf.
Ja, weil sie das Fleisch übertünchen wollen. Ja. Das heißt, sie wollen einfach verstecken. Das
kann auch sein.
Muss hier zu Pamphylia gehen. Ganz fetter Tipp. Die machen nur Kalbspießdöner.
Ja.
Jabrak.
Jabrakdöner.
Das Brot ganz, ganz dünn. Und da auch keine Soße dazu. Wenn du magst, ein bisschen Knoblauch, aber ansonsten nur Fleisch, Zwiebeln.
Wo ist der?
Der ist hier gleich um die Ecke.
Wedding oder wo ist der?
Ja, Wedding, Leopoldplatz. Aber der, also das ist für alle Köche. Duck ist ganz oft da. Also alle Köche.
Wie heißt das?
Pamphylia.
Pamphylia.
Und die haben, das heißt auch, das ist auch kein Döner, keine Dönertasche, der heißt Nomadenteller, weil er selber den quasi wie ein Reiser mitgebracht hat. Das heißt, du kriegst das Brot, Fleisch und dann kriegst du so eine riesengroße, wie hier so eine Blätter, wo die Sachen drauf sind.
Ach so, okay.
Und du kannst das selber so zusammenstellen.
Geil.
Ne?
Okay.
Und der hat angeblich damals in den 90ern den Dürüm hier groß gemacht, weil das gab es wohl noch nicht so. Und der hat das halt mitgebracht aus der Türkei. Und kann ich, also ganz, also ich bin da sehr, sehr gerne. Okay. Muss mal auschecken.
Danke für's Check Tipp.
Aus. Ja. Hast du irgendwas, was du vor dir hingeschoben hast, jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten, wo du sagst, das packe ich jetzt an? Jetzt geht's los. Ali, reiß dich zusammen. Attacke. Oder hast du alles, um glücklich zu sein?
Nein, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ich hab alles, ich habe tolle Kinder, ich habe eine tolle Partnerin, ich habe tolle Restaurants.
Wie ich sehe.
Ja, aber mir geht es auch gut, Gottes Willen. Natürlich gibt es im Leben auch mal Höhen und Tiefen, ja, das gehört alles dazu, aber im Grunde geht es mir gut. Und ich vermisse gar nichts, mir geht es auch gut. Was soll ich denn sagen?
Naja, hat man nicht, also wenn man keine Ziele mehr hat, dann ist es auch irgendwie
langweilig. Na, was heißt Ziele hat man immer, aber es ist irgendwie so. Ich habe eine Kochschule, zwei Läden. Ich möchte, dass die nach wie vor gut funktionieren. Meine TV-Projekte sollen ja auch, ja. Habe ja auch ein paar neue im Pipeline, um gucken, was da jetzt noch, wie sich das weiterentwickelt. Und mir geht's gut. Und wichtig ist, weißt du, man muss nicht immer noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen. Das, was man hat, das schätzen und genießen und dafür sorgen, dass man das beibehält, ist auch eine Aufgabe, ist auch ein Ziel, kann auch Ziel sein, weißt du, wie ich meine?
Aber vielleicht ist die Frage, könnte ja auch aufs Private abzielen. Mit was beschäftigst du dich privat? Hast du irgendein Hobby, wo du sagst,
Sport?
Was für ein Sport?
Nicht Sport, aber zum Gym gehen und so weiter. Ja. Ne? Ich habe immer zeitlang mal überlegt, ob ich Fußball spielen soll.
Und dem Alter? Moment. Ich meine, auch in meinem Alter wäre es.
Eine Fritz-Cola schmeckt furchtbar. Ich will niemals kaufen, die echte gute Cola ist. Wie heißt die vom Aldi?
Ich kenne nur die. Hab nie eine andere gesehen. Aber Fußball ist schon übel fürs Knie, ne?
Also, ja, ja.
Also Altherrenkicken dann.
Altherrenkicken, ja. Nee, aber nicht Sport, Reisen. Ich würde gerne viel mehr reisen wollen. Das ist auch so ein bisschen so. Südafrika möchte ich unbedingt, ich möchte auch so ein Safari machen. Also reisen möchte ich und einfach die Zeit so einplanen, dass ich halt ein bisschen mehr Zeit auch für Privates habe. Ne?
Mal aus dem Flugzeug springen?
Habe ich schon hinter mir.
check.
Kann er wieder noch kommen, wer weiß.
Ali, gib uns noch bitte einen Tipp für alle, die irgendwie Lust haben, kochen zu lernen oder Lust haben, irgendwie so in deine Fußstapfen zu treten. Wenn du irgendeine Weisheit an den jungen Ali von damals weitergeben könntest.
Oh, das habe ich heute mit der Anna gesprochen, mit meiner Partnerin. Da habe ich gesagt, okay, wenn du was erreichen willst, sag ich immer, brauchst du Leidenschaft.
Ja.
Leidenschaft dafür haben. Leidenschaft, Ehrgeiz, Spaß, Neugier, weißt du, einfach auf neue Sachen neugierig sein. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Und sich Ziele setzen. Und wenn einer sagt, er will so wie der Ali werden, dann sage ich, dann Ärmel hochkrempeln, Gas geben und nicht auf die Zeit gucken, Spaß haben, Freude haben, Gas geben, Spaß haben und dann erreichst du auch deine Ziele. Geld darf nicht irgendwie Priorität sein. Weißt, in erster Linie ist beharrlich sein. Das ist wichtig.
Beißen.
Beharrlich sein. Wenn du was willst, musst du beharren. Du musst es wollen. Wenn der Wille da ist, dann schaffst du auch. Und Mut.
Das stimmt.
Mut. Wer Mut hat, gewinnt meistens am Ende.
Das stimmt. Ja. Jetzt nicht unbedingt vors Auto laufen und denkt, man ist stärker. Anders.
Das wird er dann sehen, ob er stärker war.
Danke dir, Ali, es war großartig.
Danke dir, war toll.
Bis bald, auf Wiedersehen, schön, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Auf Wiedersehen, tschüssi.
Tschüssi.